Gott ist gegenwärtig. Das ist etwas sehr Schönes, in dem Bewusstsein miteinander Gottesdienst zu feiern. Und ich habe den Eindruck, das ist Livestreaming in der höchsten Form, wenn wir den lebendigen Gott in unserer Mitte wissen. Das ist Livestreaming. Hier und auch daheim bei denen, die zuschauen. Wir haben in der Seetalkirche die gewohnt, dass wir ab und zu jemanden auf die Bühne bittet zum Vorstellen. Und dann werden die Personen ausgefragt über ihr Leben, über ihren Glauben. Und mir ist aufgefallen, wenn das passiert, dann ist hier im Saal mucksmäuschen still. Alle schauen hier rauf, alle spitzen die Ohren. Warum? Weil das fasziniert. Ins Leben zu schauen von Menschen, etwas zu hören von ihrem Glauben. Und ja, das interessiert und das bewegt. Und nicht weniger spannend ist das auch bei biblischen Personen. Und ich möchte eben in diesen zwei Predigten immer so drei Geschwister miteinander beleuchten. Und ich habe eigentlich folgende beiden Ziele verfolgt mit dem. Erstens möchte ich gerne wissen, wie hat das funktioniert zwischen diesen drei Geschwistern. Das ist ja immer interessant, wie das harmoniert oder eben nicht harmoniert untereinander. Und zweitens wollte ich schauen, was können wir an diesen drei Geschwistern beobachten, wo für unser Geschwistersein in der Gemeinde könnte wertvoll sein. Wir sind ja auch Geschwister. Wenn wir zu Jesus gehören und zu seiner Gemeinde, dann sind wir einander Brüder und Schwestern. Die drei Geschwister aus dem Volk Israel sind Kinder von Amram und Jochebed. Jetzt wisst ihr sicher schon alle, wer ich hier meine, welche drei kommen. Ja, auf alle Fälle, das Volk Israel war damals in Ägypten. Und sie mussten Fronarbeit machen. Und der Pharao hat eines Tages richtig Angst bekommen, weil er gesehen hat, hey, das Volk Israel wird doch immer zahlreicher. Die werden immer mächtiger und stärker. Da müssen wir bald Angst haben. Und darum hat er den ägyptischen Hebammen befohlen, alle männlichen Neugeborenen sollen sie töten. Oder auch in den Nil rühren. So brutal ist er vorgegangen. Und Jochebed hat exakt in dieser Zeit, ist sie schwanger geworden und hat in einem Bub das Leben geschenkt. Sie hat probiert, ihn zu verstecken am Anfang und ruhig zu halten, aber das ist nur eine kurze Zeit gelungen. Und eines Tages ist es halt doch so wie gewesen, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als ein Körbchen zu machen aus Schilf, das mit Pech auszustreichen und das Kind dort reinzulegen, zuzudecken und dann ins seichte Ufer vom Nil zu legen. Jetzt lernen wir die erste kennen von diesen drei Geschwistern, das ist Miriam. Miriam hat unbedingt wissen, was ist passiert jetzt echt mit dem kleinen, mit dieser Babypost hier im Nil. Was passiert da? Und sie hat das Körbchen nicht aus den Augen gelassen. Ständig beobachtet. Sie ist in diesen Moment gestört worden von der Pharao-Tochter, die kommt mit ihren Dienerinnen. Sie wollte baden. Und wo sie so da sind, hören sie plötzlich ein Kind brüllen. Sie sind dieser Sache nachgegangen, haben das Körbchen genommen, aufgetan und alle miteinander haben ein brüllendes Baby vor ihren Augen gehabt. Die Pharao-Tochter hatte Erbarmen gehabt mit dem Geschöpfchen. Und es war ein herziger Bub. Und sie hätte den am liebsten mitgenommen. Miriam hat natürlich das alles genauestens verfolgt, was da passiert. Und die nimmt alle Mut zusammen und die wagt sich doch tatsächlich, vorzugehen zu der Pharao-Tochter und zu sagen, ja, soll ich eine Mutter von den Hebräern suchen, wo das Kind könnte stillen für sie? Ja, mach das. Und Miriam ist hoch erfreut heimgegangen zu der Jochebed und gesagt, was passiert ist, die beiden sind ans Ufer runter, zum Nil. Und dann hat die Pharao-Tochter der Mutter versprochen, dass sie welli das Stillen entlöhnen natürlich. Sie kommen Lohn über für das Stillen. Und auf ihrer Seite, die Jochebed, hat versprochen, dass sie das Findelkind wieder Wirti zurückgeben, sobald es entwöhnt ist. Ihr bringen. An dieser Herzkino-Geschichte begeistern mich zwei Sachen. Erstens mal die Liebe von dieser Miriam. Sie hat einen Bruder bekommen. Und sie will so gern wissen, was jetzt hier passiert. Und sie hat das nicht können lassen und hat einfach geschaut und geschaut, was passiert. Und das Zweite, der außerordentliche Mut von dem Mädchen, nachher zu einer Königstochter führen zu gehen und das Angebot zu machen. Alle Hemmungen vergessen und das machen. Und ich finde, diese Liebe fördert uns raus als Geschwister. Die Liebe zu einem Geschwister, die hier so stark zum Ausdruck kommt. Und vielleicht gibt es eine Person in deinem Umfeld, gerade jetzt, wo du den Eindruck hast, eigentlich sollte ich und will ich die Person nicht aus den Augen lassen. Ich will die Person nicht aus den Augen lassen. Ich will schauen, was ich machen kann, wie ich ihr helfen kann. Ob ich auf sie zugehen kann. Miriam ist auch ein grosses Beispiel für die Liebe von Jesus. Jesus lässt auch heute uns Menschen noch nicht aus den Augen. Er ist für uns gestorben, für alle Menschen gestorben am Kreuz, um sie zu retten. Er hat alles da, mit Miriam. Er hat alles da für das. Und jetzt sagt er zu uns im Johannesevangelium, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Mit dem Mose ist es so rausgekommen, wie es hat müssen. Die Jochebed hat das versprochen, was sie versprochen hat, auch gehalten. Als der Junge gross genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und nannte ihn Mose. Über sein Leben am ägyptischen Hof wissen wir nicht so viel. Außerbiblische Quellen reden davon, das ist ganz klar. Da kommen wir schon einiges mit über. Aber aus der Bibel sagt vor allem der Stephanus etwas über den Mose für diese Zeit. Als er Predigt hat, Apostelgeschichte 7, vor dem Hohen Rat, hat Stephanus über Mose gesagt, Mose wurde in allem Wissen der Ägypter unterrichtet und wuchs zu einem wortgewandten, tatkräftigen Mann heran. Und nachher begegnen wir eigentlich im Mose erst wieder, als er 40 war. Er hat miterlebt, wie ein ägyptischer Aufseher einen Israelit sehr hart und brutal angeht. Und da war der Mose gerade auf 180, ist auch auf den Ägypter zu. Und er war so verrückt, dass er auch auf ihn eingeschlagen hat und ihn sogar getötet hat. Er hat gleich verscharrt im Sand. Aber wo der Pharao von dem Mord erfährt, will er den Mose töten. Mose ist nichts anderes übrig geblieben als zu flüchten. Und er ist in Midian gelandet, beim Reguel. Die meisten kennen die Geschichte. Dem hört man auch, dem sagt man auch Jitro im Reguel. Und er ist dort Schafhirt geworden. Jetzt müssen wir uns das einmal vorstellen. Da ist ein ägyptischer Prinz. Und mit 40 wird er Schafhirt. Stellen wir uns das einmal, so ein Abstieg. Nehmen wir mal an, der Prinz William von England wird verbannt auf Neuseeland, wo es mehr Schafe gibt als Menschen, und er wird dort Hirt. Was für ein Abstieg. Aber Gott hat ihn nicht aus den Augen verloren. Er war noch bei ihm. Und als er einst mit seinen Schafen in der Nähe war, vom Horeb, Berg Horeb, ist ihm Gott persönlich erschienen und hat ihm den Auftrag gegeben, er soll nach Ägypten zurück und das Volk Israel in die Freiheit hineinführen. Der Mose ist völlig perplex. Was? Ich zurück auf Ägypten wieder? Dort, wo ich das angestellt habe? Nein, das kann doch nicht sein. Er hat sogar gesagt, wer bin ich denn? Das kannst du nicht machen mit mir. Ich habe ja eine lahme Zunge, ich kann so nicht gut reden. Anscheinend hat er die Wortgewandtheit, die hier Stephanus erwähnt hat, sehr schnell verloren bei den Schafen. Gott hat ihn ermutigt, hat immer wieder gesagt, aber du bist doch nicht allein, ich komme doch mit dir. Und er hat ihm noch zwei Zeichen mitgegeben. Er hat gesagt, Mose, rühr mal deinen Stecken am Boden. Er hat das gemacht, ist zur Schlange geworden. Nimm sie am Schwanz. Er hat die Schlange am Schwanz genommen und war wieder der Stecken in der Hand. Tu deine Hand im Bausch von deinem Gewand. Rausgezogen, schneeweiß vor Aussatz. Tu sie wieder rein. Nichts mehr Aussatz. Solche imponierende Zeichen hat er ihm mitgegeben. Aber der Mose hat überhaupt nicht hören und schauen. Nein, ich mach's nicht. Kannst nicht machen mit mir. Hat ganz eindeutig Nein gesagt. Das hat Gott geärgert. Und er hat gesagt, okay, dann gebe ich dir noch deinen Bruder Aaron mit. Er wird für dich reden. Er ist schon unterwegs zu dir und du freust dich bestimmt, ihn zu sehen. Da ist der Mose tatsächlich auch aufgebrochen. Unterdessen hat er Familie gehabt, ist mit seiner Familie unterwegs nach Ägypten. Er hat Aaron getroffen unterwegs. Und der Mose hat ihm alles erzählt, was er erlebt hat, wie Gott ihm erschienen ist und den Auftrag gegeben hat. Sie sind nachher zu den Israeliten kommen, sie haben die Ältesten informiert, sie haben das Volk informiert. Und was ist passiert? Das Volk glaubte ihnen. Als sie merkten, dass der Herr ihre Unterdrückung gesehen hatte und sich um sie kümmerte, knieten sie nieder und beteten den Herrn an. So wie es meiner Frau und mir gegangen ist und wahrscheinlich auch anderen unter euch, oder noch gehen wird, das kann immer wieder passieren, dass wenn wir einen besonderen Auftrag bekommen von Gott, dass unsere erste Reaktion ist auch, nein, also, kannst du nicht mit mir machen. Sorry, da hast du, glaube ich, den letzten Bernhard Hohl verwünscht, aber nein, das geht nicht, das ist nicht möglich. Du bist an der falschen Adresse. Und Gott sagt dann dir auch, du bist doch nicht allein. Es zählt doch nicht, was du kannst, sondern was ich kann. Als mein Kind hast doch du meine Kraft in dir. Du hast meinen Segen und du wirst ein Segen sein für andere. Das können grosse und weniger grosse Herausforderungen sein. Aber solche Herausforderungen bringen einem weiterbringen, stärken im Glauben, sind prägend. An denen wachsen wir. Jetzt noch zum Aaron, der dritte von diesen drei Geschwistern. Gott hat ihm in Ägypten gesagt, gang Mose entgegen in die Wüste. Er kommt auf dich zu. Da machte sich Aaron auf den Weg. Er traf Mose am Berg Gottes und küsste ihn. Der Aaron hätte doch auch Ausreden gehabt. Massenhaft. Was? Ich soll jetzt im Brüder entgegengehen? Den mühsamen Weg durch die Wüste, nur dass ich mit ihm nachher wieder zurücklaufen kann. Ich habe ja den Mose schon so lange nicht mehr gesehen. Den kenne ich vielleicht gar nicht. Und überhaupt, der ist schon davon gelaufen. Jetzt kann er doch zu mir kommen. Vielleicht erlebst du das gerade jetzt, dass du merkst, du solltest jetzt eigentlich auf jemanden zugehen. Gott hat auch in seinem Wort gesagt, wenn jemand sich fragt für eine Meile, mach zwei Meilen mit dem Gang, den Weg. Vielleicht solltest du auf jemanden zugehen. Oder mit jemandem zusammen einen Auftrag wahrnehmen. Einen Auftrag teilen. So wie die beiden. Und darum ist es gut, wenn wir uns fragen, wo will Gott uns, wo Gott mich zusammen will er mich zusammen tun mit jemand anderem für einen Auftrag? Und wir müssen uns auch überlegen, wo will Gott dir ganz neu bewusst machen, du bist nicht allein. Der Leib von Jesus Christus ist ein Ganzes. Wir sind ganz verschiedene Teile, aber wir sind zusammen. Wie es heisst im Epheserbrief, durch ihn, Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ein Glied hat immer andere Glieder nebenan. So nah sind wir. Die beiden Brüder Aaron und Mose haben sich gefunden. Sie haben sich am Berg Gottes getroffen. Und ich meine, das ist in der Bibel nicht nur ein geografischer Hinweis. Am Berg Gottes haben sie sich getroffen, sondern auch sie haben sich miteinander vor Gott getroffen. Bei Gott, in seiner Gegenwart. Und Gott führt jetzt den weiteren Weg von beiden. Von dem Zeitpunkt an ist jetzt meistens von beiden die Rede. Mose und Aaron haben gesagt, Mose und Aaron sind gegangen und beide haben Wunder da. Es ist interessant, wie bei diesen 10 Wundern vor dem Volk der Ägypter, vor dem Pharao, haben beide Wunder gemacht. Aaron und der Mose. Aber der Pharao hat kein Gehör für ihr Anliegen. Er hat das Volk Gottes noch mehr gedrückt. 10 Plagen hat es ja gebraucht, bis er sie endlich losgelassen hat, diese Eliten. Und endlich nach einer 430 Jahre langen Zeit in Ägypten haben sie können weggehen. Die weitere lange Geschichte von diesen drei Geschwistern ist von Positivem und Negativem über diese drei gefüllt. Der Mose war natürlich immer noch einer, der schnell auf 180 war. Kommt zum Ausdruck in seiner weiteren Geschichte. Miriam ist später, nach dem wunderbaren Durchzug durchs Schilfmeer, wo das ganze Volk Israel konnte trockenen Fußes durch das Meer durchziehen, dort lesen wir von Miriam, danach nahm Miriam die Prophetin, ist Prophetin geworden, Aarons Schwester eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Also Miriam, eine sehr schöne Aufgabe gehabt, Prophetin und dann Lobpreisleiterin als Vorsängerin und Vortänzerin. Aber eines Tages hat sie auch einen tüchtigen Fehltritt gemacht. Sie hat sich mit dem Aaron zusammengetan und dann haben die beiden angefangen zu rüsseln gegen den Brüder, gegen den Mose. Warum hast du nicht eine Frau genommen von uns, von unserem Volk? Warum hast du die müssen heiraten und nicht eine andere? Und überhaupt, hast du den Eindruck, Gott rede nur durch dich? Gott redet doch auch durch uns. Richtig. Waffeln sind sie. Das hat Gott nicht gefallen. Er hat Miriam gestraft mit einem tüchtigen Denkzettel. Sie war plötzlich voller Aussatz gewesen. Die beiden Brüder sind richtig verschrocken, haben Verbarmen gehabt. Aaron hat zu Mose gesagt, Mose, du bete zu Gott, dass unsere Schwester wieder gesund wird, dass der Aussatz weggeht. Und tatsächlich, Gott hat sie geheilt. Die Geschichte von Miriam erinnert und Aaron erinnert uns an das Vergleichen. Es ist gefährlich, Vergleichen. Auch unter uns ist gefährlich. Warum bin ich nur in einem Putzteam der Gemeinde? Ich würde auch lieber etwas anderes machen. Vielleicht auch da vorne stehen, Musik machen. Warum hat man mich noch nicht gefragt für Gemeindeleitung? Das könnte ich sicher gerade so gut wie der oder die. Und zu fragen, das Vergleichen. Wer macht was? Warum ich nicht? Warum der? Nur mal zurück zum Leib von Christus. Es sind alle Glieder, egal was sie machen, gleichwertig, wertvoll, geliebt. Ganz egal, wo Gott dich hinstellt. Der Aaron hat seinen Höhepunkt erlebt, wo er höchster Priester geworden ist, also der erste hohe Priester geworden ist, von den Leviten. Das war ein ganz verantwortlicher Job. Und der grösste Fehltritt ist ihm passiert, dort, wo der Mose auf dem Berg Sinai war, die Gesetzestafeln von Gott abzuholen, wo die 10 Gebote drauf gestanden sind. Das ist 40 Tage gegangen, bis er wieder zurückkommt. Und das Volk hat das nicht ausgehalten, so lange. Und eines Tages sagen sie zum Aaron, hey Aaron, komm, wir machen das goldiges Kalb, dann ist das unser Gott. Und dann tun wir ihn anbeten, tun wir Gott so anbeten. Und der Aaron hat das gemacht. Das ist unglaublich, er hat das gemacht. Er hat Gold gesammelt von den Frauen, Schmuck gesammelt und so. Und nachher hat er geschaut, dass das Kalb entsteht und sie haben es angebetet und gesündigt. Er hat das Volk verleitet zum Götzendienst und Sündigen. Aaron, was hast du dabei gedacht? Was fällt dir ein? Wann hat auch Gott zu mir das letzte Mal gesagt, Bernhard, was machst du? Was fällt dir ein? Wann hat er das letzte zu dir gesagt? Das gibt's ja nicht. Hast du da etwas überlegt? Bin ich da noch bei dir gewesen, wo du das gemacht hast? Hätte das Gott auch schon zu dir können sagen? Der Mose hat manchmal einen Rabauz. Miriam. Eine eifersüchtige Schwester, der Aaron, ein Götzendiener und wir daneben. Und eigentlich kann man nur sagen, Gott, deine Gnade ist genial. Du hast etwas mit diesen dreien gemacht. Egal, was sie für ein Vorleben hatten, ist die Gnade von Gott nicht genial. Dass er mit dir weitermacht. Dass er dich und uns alle im Auge behaltet. Dass er mit uns allen etwas machen will. Eine Aufgabe hat, ein Ziel hat. Ich finde das genial. Im Verzeichnis von den Glaubenshelden in Hebräer 11 ist nur der Mose erwähnt. Miriam ist nicht erwähnt, Aaron auch nicht. Aber kann man müssen sagen, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob wir verewigt werden auf Papier. Aber für mich und für euch alle ist das Wichtigste, dass wir verewigt werden in dem Sinn, dass wir Gewissheit haben, ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein. Wenn wir so verewigt sind, das zählt, das hebt. Ich tue noch beten. Vater im Himmel, deine Gnade ist wirklich immer wieder erstaunlich und begeistert uns. Deine Liebe, deine Treue, dass du mit uns bist und mit uns bleibst, uns kannst brauchen, einsetzen, dort, wo du möchtest. Danke vielmals, dass wir so unterwegs sein mit dir, als Gemeinde, als deine Kinder, als dein Lieb, dürfen wir dich auf dieser Welt, Jesus, präsentieren. Danke, dass du selber hier dafür sorgst. Amen.